Guys.
Aber dann bleibt mir gar nicht viel zu sagen. Wir steigen rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Daily Tough Guys. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Daily Tough Guys. Mein Name ist Dani und gegenüber von mir, beziehungsweise nebenan, sitzt mein kongenialer Partner, gut duftend wie immer, Konstantin Braun.
Hallo, hallo.
Aber Konstantin, wir sind heute nicht alleine, wir haben Besuch und auch den möchten wir natürlich gebührend vorstellen. Die Stimme der DEL, der Eishockey-Nationalmannschaft und die Kommentator-Legende von Sport 1, der Dart-WM. Hallo, Basti Schwele.
Schönen guten Tag euch. Danke für die Einladung erstmal.
Danke, dass du zugesagt hast.
Ja? Du hast mich ja gezwungen.
Mehr oder weniger, ich habe dir keine Wahl gelassen, das stimmt.
Nein, wir müssen uns natürlich bedanken, aber ich muss euch ja, oder ihr braucht euch ja gar nicht vorzustellen, ihr kennt euch ja. Bereits bestens.
Ja, wir kennen uns jetzt, lange. 15 Jahre bestimmt schon, ne?
Ja, bestimmt, ja.
Ja, ja.
Seitdem du spielst ungefähr.
Ja, dann ist es schon länger sogar noch, ja.
Vielleicht sogar ein bisschen länger, als ich auch noch gespielt habe, weil ich glaube, wir haben mal, als es den DEB-Pokal gab, haben wir mal mit München gegen Berlin im Pokal gespielt. Ich meine, da hast du auch schon gespielt.
Das kann gut sein, ja, ja.
Habt ihr auch mal gegeneinander gespielt?
Das meint er ja gerade.
Ja, da.
Gegeneinander?
Ja, ja. Wir haben damals, war das bei uns so, dass wir mit den Eisbären Juniors, also quasi die Oberligamannschaft oder die abgeschwächte Mannschaft der Eisbären, haben den DEB-Pokal mitgespielt. Und da hast du ja gegen Oberliga, Zweite Liga, DEL gespielt. Und da haben wir mal mit Eisbären damals gegen den ERC München gespielt. Und da haben wir gegeneinander gespielt mal.
Okay. Genau.
Ja.
Es wird mir immer in Erinnerung bleiben, denn seitdem hängt mein Auge hier.
Ach so, aber das war nicht ich.
Nee, es war Felle.
Ja, natürlich, eine blöde Sau.
Es wäre natürlich jetzt auch ein perfektes Intro, mit dem das Auge kaputt gemacht hättest.
Nee.
So war es nicht. Nee. Aber Basti, die meisten Menschen werden dich wahrscheinlich anhand deiner Stimme und auch deines Gesichts mittlerweile aus dem Fernsehen kennen. Aber was viele vielleicht ja gar nicht wissen, du hast ja auch eine aktive Eishockey-Karriere hinter dir.
Ja, aber die ist so lang her, das weiß selbst ich nicht mal mehr.
Wie kam es da dazu? Bei Konstantin wissen wir es mittlerweile, auch ein spezieller Weg in den Eishockey gefunden. Wie war es bei dir? Du kommst ja gebürtig auch, müsste noch Bayern sein, oder?
Ja, genau.
Tiefstes, wenn du so willst.
Tiefstes Bayern, ja.
Ja.
Das ist da unten in der Nähe von...
Von Kaufbeuren.
Genau.
Kaufbeuren. Genau. Ja, und im Buchloe
Buchloe ist kurz vor Kaufbeuren, genau.
Genau, und da gab es früher kein Dach. Du hast auch noch ohne Dach da angefangen. Das? Ja, weil ich da mit Mannheim damals immer diesen, da gab es in Kaufbeuren das Drei-Königs-Turnier und danach war doch im Buchloe immer das Turnier. Und da habe ich immer gespielt mit Mannheim und da sind mir die Zehen weggefroren. Ja. Da war mal ein Spiel, ey, da hat es ungefähr 18 Zentimeter Neuschnee auf dem Eis gehabt. Und wir sind da als Kinder übers Eis geflissen, weiß ich noch wie heute.
Ja, es gibt aber jetzt mittlerweile Dach und alles dort.
Du hast halt immer gespielt, du hast im Regen gespielt, im Schnee gespielt und einfach gespielt.
Da war eine Pause, dann kam jemand zum Schneeschieben und dann ging es weiter.
Genau.
Das ist mal ehrlich, ne?
Ja.
Ah, okay. Und das heißt, du bist einfach auch zum Eishockey gekommen, weil man in Bayern auch in der Region da unten viel Eishockey spielt.
Genau, weil man da einfach spielt, weil es da ein Fußballstadion und ein Eisstadion gibt und wenn du Bock hast auf alles, dann machst du alles. Mein Vater hat dort in der Hobbymannschaft gespielt und deswegen war ich von Beginn an eigentlich immer auf dem Eis. Ja, und so hat es da angefangen und dann relativ zügig nach Kaufbeuren gewechselt.
Ja.
Und dann kurz in der DEL gesessen.
Ja, bei den Kaufbeurer Adlern. Ich wusste gar, ey, bis ich meine Recherche gemacht habe zu dir, habe ich die komplett vergessen gehabt, dass Kaufbeuren auch mal in der DEL war, gell?
Ja, er war gleich Gründungsmitglied natürlich, gleich zu Beginn dabei gewesen. Aber ich glaube, im zweiten Jahr oder im dritten Jahr dann schwer unter der Saison ausgestiegen.
Ja, stimmt, ihr habt ja die halbe Saison nur gespielt.
Ne? Ich war nur die ersten beiden Jahre dabei.
Ja.
Vor welchem Jahr sprechen wir da gerade?
Das ist so.
94 bis 96.
Genau. Die DEL wurde ja 94 gegründet und dann die ersten beiden Jahre waren sie dabei und dann quasi im dritten Jahr von der DEL sind sie dann krachen gegangen, ne?
Genau, 96, 97 sind die ausgestiegen.
Ja.
Und du?
Ich war 96 dann schon raus, weil ich nach zwei Jahren da keinen Anschlussvertrag mehr bekommen habe und habe dann so ein bisschen die Karriere leider schleifen lassen, was ich im Nachhinein bereue und bin dann so München, das war damals, was war das?
Der ESC München.
Ja, genau. Das war entweder Regionalliga hieß das oder zweite Liga Süd. Ich glaube, Regionalliga war es sogar. Müsste vierte Liga gewesen sein, da eingestiegen. Musste da meinen Zivildienst machen in München. Deswegen war das ganz okay nebenher. Und das war ambitioniert. Und da sind wir auch hochgegangen, glaube ich, bis in die erste Liga Süd oder so.
Ja, aber dann doch, aber als EHC München, den du ja mitbegründet hast. Wie kam das überhaupt
ging
dazu?
Das 98.
Ja. Aber wie kam das dazu, dass du auf einmal ein Mitbegründer von einem Verein bist, bei dem du dann auch noch gefühlt 10 Jahre selber gespielt hast?
Naja, weil der ESC München, der wurde ja praktisch aus der Hand gegeben an die Barons.
Stimmt. Da gab es ja die München
das Ding
Barons
wurde ja,
noch.
Genau, das wurde ja komplett platt gemacht und das haben die Barons übernommen und die Barons haben ja nur noch die Profimannschaft gehabt. Und dann waren wir aber echt viele Spieler, die halt da eigentlich noch relativ ambitioniert Eishockey spielen wollten und alles. Dann mussten wir unseren eigenen Club gründen, weil die Barons ja nichts geliefert haben, außer die Profimannschaft von Max Federer hat das damals geleitet, als man die Lizenz aus Landshut übernommen hat. Und da war der Franz Hüttner zum Beispiel dabei, leider schon viel zu früh verstorben, der so eine Münchner Ikone eigentlich im Eishockey war und der hat gesagt, hey komm, wir gründen einfach unseren eigenen Verein. Ja, und das haben wir dann gemacht.
Ja, und dann seid ihr auch von der Landesliga bis in die zweite Bundesliga.
Ja, da mussten wir natürlich ganz unten anfangen, genau.
Ja.
Da habe ich mir aber eine Auszeit gegönnt. Ich habe, glaube ich, das erste Jahr mitgespielt und alles, aber dann habe ich so echt die Lust auch verloren. Hab dann 2 Jahre fast gar nicht gespielt, so ein bisschen trainiert nur. Und hab dann aber, dann war ich beim Kumpel, der mit mir gespielt hat, in Vancouver 4 Wochen. Und da waren wir dann immer so, den kennst du vielleicht auch noch, die hießen, das waren 2 Brüder. Einer hat dann auch in Krefeld und Essen und so gespielt. Busch hießen die.
Ja, ich kenne einen Busch, aber ich glaube, ich habe jetzt einen anderen im Kopf.
Na, du hast einen Busch hier im Kopf, der ist es nicht, genau. Der hieß Rob Busch. Und mit dessen Bruder habe ich mal zusammengespielt, dann war ich 4 Wochen dort drüben im Urlaub und die sind aber halt jeden Tag in Vancouver, wie das so ist. Da hast du ja diese Josekic Road oder wie das heißt, wo 18 Eishallen nebeneinander stehen und jeder ständig aufs Eis gehen kann. Und obwohl es August war, waren wir dann jeden Tag dort einfach am Eis zum Spaß. Dann habe ich echt wieder Bock bekommen und habe dann echt beim EHC halt angerufen und habe gesagt, ich würde dieses Jahr wieder gerne spielen und so. Und dann war Peter Slapke damals Trainer, hat er gesagt, ja, kommst du vorbei und so. Ja, dann bin ich vorbeigekommen, habe wieder angefangen und dann sind wir relativ schnell in die zweite Liga dann aufgestiegen.
Ja, und dann sind die ja tatsächlich auch in die erste Liga aufgestiegen, als letzter Aufsteiger, bevor sie es abgeschafft haben, oder? War das nicht so?
Genau, da war ich, das kann sein, 2009, 2010 sind die aufgestiegen.
Ja. Ja, da
waren und waren dann ja Legenden. Eigentlich mit Aufstieg pleite.
Genau, und dann kam ja dann der große dann, Dosen.
Genau, stieg ein großer Konzern. Ein
Dosenöffner quasi.
Ja, genau.
Genau.
Ja.
Du hast dann deine Karriere beendet.
Da war ich nicht mehr dabei. Genau, ich habe 2007 aufgehört. Ich hatte einen Wadenbeinbruch mit Thrombose. Tine, Grüße. Mhm. Und habe dann 4 Monate, glaube ich, pausieren müssen. Kam dann auch mit dem Coach, der damals da war, nicht mehr so zurecht. Der hat mich nach einem... Also ich war 4 Monate raus, habe eine Woche leicht mittrainiert, dann hat er gesagt, ich soll am Freitag spielen. Dann habe ich gesagt, nee, es geht nicht. Dann hat er gesagt, ja, wenn du nicht spielst, dann hauen wir dich raus. Ja, dann musste ich halt mitfahren, habe 5 Minuten gesessen, oder 55 Minuten gesessen, durfte die letzten 5 Minuten spielen. Das gleiche am Sonntag nochmal und danach wurde mir gesagt, man braucht mich nicht mehr.
Ja gut, da hätte ich dann auch gesagt, ihr könnt mich mal hinten rumheben, ey. Also
ja,
so
ja,
geht man ja auch nicht mit Menschen
mal,
um.
Ja, ich bin dann nochmal kurz zurück nach Kaufbeuren. Was aber auch nicht wirklich erfolgreich war und nach dem Jahr habe ich dann aufgehört.
Okay.
Jetzt kenne ich die meisten heute eher am Mikro beim Eishockey.
Ja.
Wie kommt es denn dazu, dass jemand, der aus einer aktiven Karriere kommt, ich meine gut, jetzt habe ich jemanden hier sitzen, der ähnliche Wege geht, aber gibt es da auch so einen Auslöser, rufen die bei dir an und sagen, Mensch, hör mal, du hast eine ganz nette Stimme, kannst du dir sowas vorstellen? Oder da muss ja auch ein bisschen ein Gefühl dazu gehören, man kann dann einfach jeden ans Mikro stellen.
Nee, das hat ganz andere Wendungen genommen. Ich habe damals, wir haben ja damals, als wir in München auch den Club gegründet haben, das war ja Amateurhockey, also wir haben ja damit kein Geld verdient oder irgendwas. Das heißt, du musstest schon schauen, dass du irgendwie zurechtkommst. Ich habe dann neben dem Studium auch schwer im Nachtleben gearbeitet und habe dann aber durchs Eishockey eben auch Leute kennengelernt, die halt immer über uns geschrieben haben. Und dann habe ich einfach gesagt, du, mich würde das interessieren, zu jemandem von der TZ und der hat gesagt, du komm einfach mal bei uns vorbei, kannst ja mal Praktikum machen, kannst mal reinschnuppern, schau dir das an. Ja, das habe ich dann gemacht, habe dann da so ein Praktikum gemacht, war dann eine Zeit lang freier Mitarbeiter, aber irgendwie war mir das nicht so genug. Und da dachte ich mir, was kannst du denn da noch machen? Und dann habe ich noch Journalismusschule gemacht, weil ich das ziemlich interessant fand alles und bin dann aber danach direkt zum Fernsehen, habe mich einfach beworben damals. Da gab es ja in Ismaning das Sportdienstleistungszentrum, hieß das damals noch. Das war in der Kirchgruppe und da gehörten die Sportredaktionen von Pro7, Sat1, Sky und DSF damals zusammen.
Ja, und damals ja, war auch noch Premiere, ne?
Ja, stimmt, Premiere damals, ja. Ganz genau. Und ja, damals habe ich mich auch beworben und dann ging es auch über Praktikum irgendwie, so 4 Wochen und über Praktikum dann zur freien Mitarbeit. Da hast du aber nicht angefangen mit dem Kommentieren, da hat auch niemand gesagt, ey, du hast eine gute Stimme, versuch das mal, sondern das waren wirklich die kleinen Schritte von Texte schreiben, Matzen, also Beiträge, erstmal schneiden lernen mit dem Cutter zusammen, wie sowas alles funktioniert, von der Pike auf halt alles. Dann auch selber schneiden, anfangen mal selber vertonen, was man damals auch noch nicht durfte, weil es damals extra Sprecher dafür auch gab und so. Und ich glaube, nach 4 Jahren oder so hieß es dann irgendwann mal, hättest du nicht Bock, so ein Spiel auch zu kommentieren. Und dann gibt Probekommentar hier, Probekommentar da. Das ist ja auch nicht so, dass die dich hinsetzen und sagen, mach mal. Sondern da hast du, es hat, glaube ich, noch mal locker ein halbes Jahr gedauert, wo du dann Probekommentare hast, wo die dann deinen Kommentar komplett zerlegen. Wenn du aus dem Sport kommst, dann ist das okay, dann weißt du, mit sowas umzugehen, aber das kann schon relativ hart sein, dass du da dranbleibst und weitermachst. Und dann hat's angefangen, dann nachts hieß es dann, ja, kannst du ja mal nachts NHL kommentieren und so. Ja, genau, damit habe ich dann angefangen und dann halt Schritt für Schritt in Richtung DEL.
Also hast du quasi angefangen, auf Premiere NHL zu kommentieren und bist dann über die NHL bei Premiere auch in das war ja ein Spiel im Monat oder was?
Genau, das war ein Spiel in der Woche.
Ein Spiel in der Woche.
Oder sogar zwei Spiele. Nee, es war immer Donnerstag und Sonntag Spiel. Ja. Und weil ich ja nebenher Eishockey gespielt habe, konnte ich nur Donnerstagsspiele machen. Das war auch eigentlich lustig, weil ich dann donnerstags praktisch in der Früh ins Training gegangen bin, musste dann, was weiß ich, nach Krefeld, nach Düsseldorf, nach Berlin hoch und musste schauen, wo habe ich am Freitag gespielt, um dann in der Früh wieder zurückzufliegen. Was weiß ich, da habe ich immer die erste Maschine genommen, wenn es weiter weg war natürlich, um dann wieder im Pre-Game-Skate in der Früh natürlich auf dem Eis zu stehen auch.
Ist ja auch ein ganz schöner Hassel gewesen dann. Wenn du überlegst, ja, dass du um 19.30 Uhr das Spiel kommentierst, da bist du ja mit Nachbearbeitung, warst du ja vor 11:30 nicht fertig, wenn du dann morgens in einen Bomber steigst und zurückfliegst.
Genau, genau.
Ja.
Naja, aber da ging es halt darum, irgendwie dir ein Leben aufzubauen, weil du mit dem Eishockey auch damals zweite Liga halt echt nicht die große Kohle verdient hast. Ja. Ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis.
In welchen Bereichen sprechen wir da so kohlemäßig?
In der zweiten Liga damals, also da haben sicher viele besser verdient, aber da sprechen wir um die 30.000 Euro im Jahr.
Ja, ist ja nix.
Ja.
Also, ist ja wirklich nix.
Ja. Kommst du wieder mit einem hohen Ross hier, ne?
Nein, aber wenn du dir überlegst, das dass du derzeit in...
Da musstest du nebenher arbeiten.
Was sind 30.000?
Sonst also kannst du ja nicht mal deine Miete zahlen oder irgendwas.
Ja, ja, also wenn du dann auch nochmal vielleicht ein bisschen Familie hast oder was, ne, dann mit 30.000 Euro kommst du ja nicht weit. Wenn du dann aber die DEL-Gehälter zu dem Zeitpunkt angeguckt hast, ist das schon ein Witz, was dann in der DEL 2 verdient wurde.
Ist es heute anders?
Boah, ich würde sagen, es gibt heute...
Das ist clubabhängig auch, oder?
Genau. Du hast jetzt Vereine wie jetzt... nehmen wir mal Kassel, weil mein kleiner Bruder da spielt, da gibt's schon auch Jungs, die relativ gutes Geld verdienen, aber da hast du halt dann, du hast 1, 2, vielleicht 3, die eben gut verdienen und dann hast du aber auch genauso viele, die eben in dieser 35.000, 40.000 Euro Region nach wie vor sind.
Du darfst aber auch nicht vergessen hier, vierte Reihe Grinder dann, weißt du, genau. Also das ist nicht so, dass...
Genau, du machst dann nichts
dass
irgendwie...
Dass du da spezielles. Einer der Top-Typen warst.
Ja, also das ist
also ich zumindest nicht.
Das ist aber immer noch so. Also da gibt's wie gesagt Vereine, die zahlen ihren Top-Jungs richtig Kohle und dann sparen die halt beim Rest.
Okay. Und diese Spiele, NHL-Spiele, hast du dann, wie wurde man da dann bezahlt pro Spiel oder war das so fest angestellt?
Ja, gut, das ist bei uns ist immer noch so. Da hat sich nichts geändert. Wir sind ja alle, also was heißt alle, aber alle, die ich kenne, eigentlich sind freie Mitarbeiter. Du hast keine Garantien oder irgendwas und wartest, ob du Einsätze bekommst oder nicht.
Ah, okay. Das heißt, jetzt auch mit Magenta zum Beispiel, diese DEL-Geschichte ist auch freiberuflich?
Genau.
Naja, klar. Sonst würde es ja auch gar keinen Sinn machen, ne? Weil es sind ja auch irgendwo Konkurrenten. Seit wann gibt's die DEL bei Magenta? Oder allgemein im deutschen Fernsehen? Bin da jetzt nicht so firm.
Naja, also im Free TV hat's angefangen mit Servus TV. Das muss 2000, 12 gewesen sein. Aber 13 war da die erste Saison.
Aber war nicht, ich erinnere mich doch auch noch daran, dass ganz früher, als ich klein war, gab es doch auf DSF auch noch Eishockey.
Ja, das war ja das damals eben mit diesem Sportdienstleistungszentrum, 90er, Jahrtausendwende. Da hatte Sky, Premiere, die Hauptrechte im Pay-TV und da gab es, glaube ich, immer ein Spiel auf Sat.1 oder Sport.1, DSF dann damals.
Ja.
Genau.
Ja, ja und die Magenta ist bestimmt jetzt schon das 5. oder 6. Jahr, oder?
Magenta ist seit 2012.
Ah ja, wow.
So ungefähr 5, 6 Jahre, wow. Tine.
Seit 2012 ist Magenta schon.
12, 13. Das Finale Berlin-Köln damals war das erste. Nee, stimmt nicht. Pass auf, das war Servus TV.
Ja.
Servus TV hatte es bis, hat es glaube ich 3 Jahre gehabt. Also 13, 14, 15, dann muss 15, 16 die erste Saison von Magenta gewesen sein.
Ja. Ja, das klingt auch vertrauter.
Aber es ist auch ungefähr 6 Jahre.
Ja, so ungefähr 6 Jahre. Das ist, ich werde ja auch bezahlt zum Eishockey spielen, nicht zum Rechnen.
Genau.
Seit wann bist du da dabei in dem Zirkus?
Ich habe angefangen, ja, nach Bietigheim. Das ist jetzt seit zwei Saisons bin ich da dabei. Und das war, ich habe Basti einfach damals geschrieben, weil in Bietigheim nicht mehr mein Vertrag aufgelöst hatte, weil die sind abgestiegen und da hat viel nicht mehr gestimmt. Und dann hat meine Frau gemeint, naja, wir wissen ja nicht, ob wir jetzt noch einen Vertrag kriegen, bist ja jetzt doch schon ein bisschen älter.
Geh doch mal zum Fernsehen.
Ja, ne, mach doch mal was. Und dann habe ich einen Basti angeschrieben.
Reste Rampe Fernsehen.
Genau. Und dann hatte ich einen Basti angeschrieben und sagt, du Basti, an wen muss ich mich da wenden, wenn ich mal irgendwie bei euch reinschnuppern will? Magenta, sagt er ja an mich. So, und dann hat das so einen Selbstläufer entwickelt. Dann hat der Basti dem Max das weitergeleitet und dann, ja, habe ich irgendwie mal so ein U18 WM-Spiel gemacht als Experte und es hat denen gut gefallen und dann Playoffs und ja, so bin ich da reingerutscht.
Basti, so unter uns, wie macht er sich?
Der Tini hat seinen ganz eigenen Charakter, was ich sehr gut finde. Und ich muss sagen, ich bin, das ist jetzt ohne reinschleimen oder was, aber was hatten wir für ein Spiel Deutschland-Österreich?
Ja, das war sehr schwierig.
Naja, aber das ist ganz egal. Da geht es ja gar nicht darum, dass das Spiel schwierig war, aber das fand ich, das hat überragend Spaß gemacht mit dem Tine, weil der Tine da sehr fundiert drin war, weil der Tine einen ganz anderen Blickwinkel hat und den, glaube ich, verbal auch sehr gut umsetzen kann. Und das macht ja als Kommentator schon auch extrem Spaß, weil erstens ist es herausfordernd, weil so wie der Tine so ein Spiel begleitet, macht das kein anderer Experte. Und das finde ich immer total wichtig, dass sich Experten in ihrer Art unterscheiden. Und ich glaube, der Tine hat eine ganz eigene Art, die ich persönlich sehr tief im Eishockey finde, aber sehr gut finde. Ich glaube, das ist nicht für jeden verständlich, oft draußen, aber das ist auch nicht so schlimm.
Tut schon ein bisschen gut jetzt, ne?
Ja, es war schon gut, ja, es geht gut.
Also denkst du auch, er hat Zukunft? Er soll auf alle Fälle, wenn er den Schläger dann mal an den Nagel hängt, auch irgendwo
ja,
in dem Bereich bleiben?
Ja, das macht schon Bock mit Tine und Tine hat gute Ansichten auf das Spiel an sich. Und das Wichtige ist ja nicht, du kannst ja gute Ansichten auf das Spiel haben, du musst es aber auch rüberbringen. Und auch das kann er ganz gut.
Hört.
Schön.
Ja.
Nicht rot werden, ich sehe dich.
Ja, ich verstecke mich jetzt gleich.
Genieße es noch ein bisschen. Basti, ich habe von dir in der ganzen Recherchearbeit ein Video auf meinem Handy gefunden, das ist schon ein paar Jahre alt. Und wie kommt das? Ich habe auch ein bisschen zu tun im Kommentatorenbereich, stehe aber noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Also ich mache noch ganz andere Sachen. Ich habe noch so ein bisschen Radiosachen hinter mir und musste noch ein bisschen Spracherziehung nehmen. Musste ich auch noch wegen meinem schlimmen Fränkisch auch oft und so. Ich habe ein Video von dir gefunden, weil ich teilweise mir Videos speichere, wo ich den Kommentar sehr geil fand. Und das war, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was es war. Es war auf jeden Fall Penalty-Schießen in Corona-Zeiten und der letzte Penalty war von Nöbis.
Ja, der One-Hander.
Ja, okay. Ja. Das war ja WM21 Viertelfinale gegen Schweiz.
Da bist du so aus dem Sattel gegangen in dem Kommentar, was ja, also da kauft dir jeder ab, dass du es ehrlich meinst. Das mal wirklich, also ich bin
Wir waren nicht mal vor Ort.
Ja, egal wie, aber du hast es gefeiert. Du warst komplett, ja, also das kam so an.
Naja, pass mal auf. Also als ich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft übernommen habe, Tine weiß es auch noch, meine erste WM war die WM 2012. Das waren vom Umfeld und von der Art und Weise, wie dort die Nationalmannschaft gespielt, behandelt, wahrgenommen wurde, das waren echt dunkle Zeiten tatsächlich. Tine, warst du da dabei bei diesem 4-13 gegen Norwegen damals in Schweden? Zufällig?
Nee, meine erste war ja 2010, die Heim-WM.
Okay. Naja, eben, 2013, ich wusste es nicht, oder 2012, ich wusste nicht, ob du dabei warst. Da waren, also Viertelfinale war in meinen ersten Jahren, da hieß es ja auch, ey, kaum bist du dabei. Also die waren im Viertelfinale in der Slowakei zuvor, waren im Halbfinale 2010 bei der Heim-WM. Dann habe ich übernommen und dann gab es lange kein Viertelfinale mehr oder irgendwas. Und für mich war das schon, also für mich immer noch die Nationalmannschaft mehr als Herzensangelegenheit. Das ist die einzige Mannschaft, wo ich echt Fan auch einfach von bin. Und
auch darf's wahrscheinlich. Ja, das, Fans sein darf.
Ja, und auch darf. Dieser Penalty vom Nöbi auch noch gegen die Schweiz damals, das war schon Wahnsinn. Also da steigen mir jetzt Tränen in die Augen, wenn ich dran denke. Das war halt, das hat der Moment natürlich auch einfach so ergeben. Und damals da ins Halbfinale einzuziehen, das ist für eine deutsche Eishockey-Nationalmannschaft alles andere als selbstverständlich gewesen. Und deswegen fand ich, war das ein ganz, ganz großer Moment.
Ja, man muss auch dazu erwähnen, dass in der Situation diesen Move zu machen, also einen einhändigen Penalty zu schießen, das ist was, wo du normalerweise, ich würde das im Training probieren und im Training funktioniert es auch, aber ich hätte niemals den Mut zu sagen, okay, ich laufe jetzt da an bei der Weltmeisterschaft im Viertelfinale ums Halbfinale im entscheidenden Penalty und mache diesen Move. Also das ist dann, da kommt dann alles zusammen. Das ist was, wo man normalerweise nicht macht. Außer du bist so, hast so dicke Eier, dass du sagst, okay, ich hau den auf jeden Fall rein. Und dann trifft er den und dann eskalierst du halt total. Also das war, da sind wir auch vom Fernseher eskaliert.
Also ich weiß noch, die Stimme war ganz schön weg. Die war ganz schön dünn nach dem Penalty. Ja. Aber witzig, dass ich dann auf jeden Fall noch das Video habe ich nach wie vor noch am Handy. Gibt es allgemein so Momente?
Mit kurzer Hose, glaube ich, in der Box, oder?
Es kann gut sein, ja.
Ich glaube, ja. Weil das war, die WM war ja auch so spät damals wegen Corona, die war ja schon, was weiß ich, im Juni rein haben die damals gespielt. Da war es draußen, glaube ich, was weiß ich, 30 Grad oder so.
Ja.
Und in unserer Combox war es, glaube ich, 35 Grad jeden Tag. Da saß du echt mit T-Shirt und kurzer Hose nur drin. Da hast du trotzdem Arsch abgeschwitzt. Und dann sowas.
Ja. Gibt es eine Weltmeisterschaft, die du nie vergessen wirst, die dir immer im Kopf bleibt?
Eigentlich fast alle. Die letzte ungern, aber die Heim-WM 2017 in Köln zum Beispiel, als wir dort 3 Wochen waren, das war einfach sensationell. Ich werde im Nachhinein auch nie die 2016er in St. Petersburg vergessen, die von der Stadt einfach damals, egal was jetzt ist, das war damals überragend, das war ein Riesenabenteuer, glaube ich, für alle. Auch die zuvor, 2015 in Tschechien mit dem Zuschauerrekord damals, wie Eishockey, wie die Bock auf Eishockey damals hatten. Und da war diese wahnsinnskanadische Mannschaft, die durch die beste, diese, was weiß ich, seit 2 Jahrzehnten wahrscheinlich geschickt haben, damals mit Crosby und Cody mit 10 Siegen Weltmeister wurden und einfach die Russen 6-1 im Finale noch weggeschossen haben damals. Ich glaube, 2 oder 3 mal 2-stellig gewonnen haben, leider auch gegen Deutschland damals. Eine unfassbare Mannschaft, die so nah in Prag auch einfach war, die du überall erleben konntest, weil die einfach auch Prag genossen haben und so, um es formell auszudrücken. Das war so eine nahe WM, so eine geile Party-WM damals in Tschechien, die hat einfach nur Bock gemacht. Ja, dann die 17er in Deutschland war auch sensationell. Und dann kam ja der große Bruch auch mit der abgesagten WM 20 und seitdem arbeiten wir uns langsam wieder vor an WMs vor Ort und hoffentlich auch Weltmeisterschaften, die wieder Kultpotenzial haben.
Ja, zum Thema WM in Prag haben wir was von deinem Kollegen Herrn Goldmann auch. Hör mal zu.
Also ich habe mit Basti natürlich jetzt zig Eishockey-Weltmeisterschaften erlebt und man muss es einfach so sagen, es ist für ihn, aber auch für mich immer eigentlich noch das Highlight und der Abschluss einer Saison. Ich, wenn so zurückdenke, ich glaube immer noch, dass die schönste WM, die der Basti erlebt hat, die 2015er Weltmeisterschaft in Prag war. Weil gefühlt hat er sich durch ganz Prag gefressen, muss man wirklich sagen. Das meiste allerdings vor dem Stadion. Da hat er immer irgendwie was mit Knoblauch. Ich weiß nicht, was das war. Der hat gestunken, die ganze WM durch. Das war unglaublich. Und hat er auch noch die ganzen tschechischen Ausdrücke kannt. Und das hat er gefeiert, da in diesen Spelunken einfach alles zu essen. Aber das kann er vielleicht genau erklären, was ihm da so lecker geschmeckt hat.
Ja, also das hat ja genau perfekt gepasst, dass du jetzt über Prag gesprochen hast und wir dann vom Rick, danke nochmal Rick dafür, eine kleine Anekdote haben zu deinem Essverhalten in der Weltmeisterschaft in Prag.
Ja, pass auf, das war so. Damals habe ich auch in der österreichischen Liga viel gearbeitet. Und da waren die Österreicher auch da. Ich meine, da waren, ich glaube, da war Schweiz, also Deutschland und Österreich waren auf jeden Fall in der Gruppe in Prag. Das war ein Riesenfest, auch mit den tschechischen Fans, mit den Deutschen, mit den österreichischen Fans. Und da waren auch ständig die ganzen Österreicher da, die ich kannte. Auch so, du kennst auch Marco Pewal und Philipp Pinter und so. Die kamen die ganze Zeit, weil die eigentlich auch immer da waren. Die haben damals auch nicht mehr gespielt, aber die waren halt auch noch da. Marco Pewal wollte immer diesen eingelegten tschechischen Käse essen. Kennst du den?
Nee.
Der so in Öl, in Knoblauchöl eingelegt, der schwimmt so. Ich weiß nicht, wie lange der da drin schwimmt und so. Und da war, die gibt's leider nicht mehr. Jetzt bei der letzten WM habe ich sie nicht mehr gesehen. Da gab's direkt vor der O2 Arena in Prag gab's so eine wirkliche Kaschemme. Einfach so eine alte tschechische Kaschemme mit Holzbänken drin. Und die war nach jedem Spiel granatenvoll in allen, also wie man sich's halt vorstellt, wie es dort ist. Marco Pewal wollte immer da reingehen. Und da hat mich immer nach dem Spiel, komm Basti, jetzt gehen wir noch dahin. Und wir sind immer in diese Pinte nach dem Spiel noch gegangen, haben dort diesen Käse gegessen und kein Bier getrunken.
Ja, natürlich nicht.
Natürlich nicht. Aber das stimmt, das war knoblauchtechnisch eine harte WM für den Rick.
Das kommt aber beim Kommentieren auch bestimmt stark, wenn dein Partner da immer so Ausdünstungen hat.
Auf dieser WM übrigens, als eins der größten Sachen auch passiert, seit dieser WM gibt es Bierverbot auf den Kommentatorenständen bei einer WM offiziell, also wo die Kommentatoren alle die weltweiten sitzen. Und da können wir nichts dafür, weil damals wirklich der tschechische Kommentator, der es jetzt auch immer noch macht, Robert heißt er mit Vornamen, der hat sich echt immer während dem Spiel Bier bringen lassen da einfach. Und da hat die IHF das irgendwann gesehen und hat gesagt, nee. Und da waren so große Schilder immer dran, Bierverbot auf den Kommentatorentribünen.
Na, ist der Tscheche also schuld, dass du dir kein Bierchen mehr trinken darfst?
Nein, sowas haben wir nie gemacht.
Nein.
Wirklich nicht. Das macht man nicht. Danach ja, vorher, währenddessen nein.
Aber Bier ist auch der perfekte Übergang. Du magst ja nicht nur Eishockey, sondern jetzt kommen wir auch zu einem Metier. Wir haben schon viele gemeinsame Weihnachtsfeste verbracht, Basti. Weil du warst immer Teil in meinem Wohnzimmer. Die letzten bestimmt 9 Jahre mindestens bin ich auch aktiver Dart-WM-Gucker. Und ja. Natürlich, wer Dart guckt, weiß, dass du da mehr als zu hören bist. Und Bier ist ja auch im Alley Pally. Das Getränk schlechthin. Nimm uns doch mal mit ins Alley Pally. Wird viele interessieren. Wie unterscheidet sich Kommentieren im Eishockey vom Dart? Ist ja erstmal grundanders, würde ich jetzt sagen.
Es ist komplett anders. Es ist erstens eine andere Sportart. Zweitens hast du ja allein schon die Spielgeschwindigkeit ist eine ganz andere. Und die Charaktere sind natürlich ganz anders. Also das kannst du wirklich überhaupt nicht vergleichen, auch vom Kommentatorenstil. Weil du beim Eishockey, da kannst du ja mal sagen, Nummer 19 oder was weiß ich, sagst den Namen und dann spielt der dahin. Dann hat der einen Pass und wenn du Geschichte erzählen willst, haben schon zwei andere einen Pass. Dort siehst du halt einen Spieler 15, 30 Minuten und musst auch über den was erzählen, natürlich über zwei Spieler, die du da auf der Bühne stehen hast. Also ist schon mal die Recherche ganz anders, weil du einfach versuchst, natürlich auch, was nicht immer klappt. Man kann auch nicht voraussetzen, dass jeder immer jedes Spiel von jedem sieht, dass du ja irgendwie immer auch was Neues von den Leuten erzählen willst. Das heißt, die persönliche Recherche über die Spieler ist natürlich viel intensiver. Du musst viel mehr Sachen über diese einzelnen Spieler da wissen, weil die einfach in so einem langen Zeitraum einfach da präsent auf der Bühne stehen und es gibt nur die zwei und keine anderen, wie beim Fußball 22, wie beim Eishockey 40, die da rumspringen, über die du was erzählen kannst, sondern nur die zwei. Und das aber halt 16 Mal am Tag, also 32 Spieler am Tag. Das heißt, das war schon eine heftige, also am Anfang war das echt heftig, bis du von jedem Spieler irgendwie was hattest und irgendwie was wusstest und du bist ja auch dort nie vor Ort. Das heißt, ich habe ja alles nur über meine Experten, über Telefonate rausbekommen, weil wir da jetzt eigentlich immer aus dem Studio kommentieren und nie vor Ort. Deswegen auch Alley Pally. Ich war tatsächlich auch erst zweimal dort, weil wir erst zweimal dann auch vor Ort durften und vorher war Darts für mich eigentlich eine Boxensportart.
Ja, das wollte ich auch fragen. Wie bist du denn überhaupt in dieses Darts-Ding reingerutscht? Also das ist ja, wie du schon selber sagst, was ganz anderes. Und vom Eishockey zum Darts, wenn du jetzt vom Eishockey zum Fußball gehst, sage ich, okay, da kann man irgendwie Mannschaftssportart so miteinander verbinden. Aber zum Dart, es ist ja da gar kein Berührungspunkt.
Da müssen wir auch wieder zurückschweifen zu einem meiner vielen Jobs, die ich mal inne hatte. Unter anderem damals beim DSF war ich in der On-Air-Promotion. Da machst du die ganzen Trailer, Sachen, die in die Öffentlichkeit gehen, Programmankündigungen und sowas. Da habe ich auch mal gearbeitet. Mein damaliger Chef, als wir das neue Büro bezogen haben, hat der gesagt, so, hier kommt eine Dartscheibe rein. Damals war schon so der Darts-Hype da im Hause DSF.
Seit wann siehst du den so, den Darts-Hype?
Den richtigen?
Ja.
Ich glaube, das geht jetzt schon. Also für mich gefühlt ist es so seit 2011, 2012, 2013, spätestens als Van Gerwen 2013, glaube ich, Weltmeister wurde, hat es nochmal eine andere Dimension bekommen in der Zeit, als sich Taylor und Van Gerwen halt brutal gebattelt haben über Jahre. Dann natürlich die Zeit, also bei Sport1, / DSF, ist dieser Hype schon lange da. Und im Büro hast du es auch mitbekommen, weil dort in jedem fucking Büro eine Dartscheibe hängt oder hing. Und mein Chef damals hat gesagt, wir hängen jetzt eine Dartscheibe hier auf. Und alle so, wieso eine Dartscheibe jetzt hier und so. Sagt er, ja, wir machen ja auch Darts, das ist hier im Haus. Und außerdem war ich früher im Dartverein und das ist ein total cooler Sport. Alle so, was ist denn los mit dir? Weil kamen wir alle vom Fußball, vom Eishockey, was weiß ich. Ja, und dann haben wir einmal angefangen, uns da Darts zu bestellen und haben dann angefangen, halt in den Pausen und so zwischendurch, Kreativpausen natürlich auch gemacht, Darts zu spielen. Und da hängst du einmal drin und du kommst nicht mehr weg von dieser Sportart. Das ist echt krass. Das wurde auch bürointern schwerst professionalisiert. Es gab bis vor 2 oder 3 Jahren bei Sport1 zur Darts-WM jedes Mal ein komplettes Mitarbeiterturnier in einer riesengroßen Halle und so Sachen. Also da wird das echt fett und groß gefahren. Und so hat es angefangen. Und dann hieß es irgendwann mal, ja, du bist da auch Kommentator. Der Elmar kann da mal nicht, könntest da mal einspringen. Hättest du mal Bock, da eine Session zu machen? Und da habe ich, was weiß ich, wann war das, vielleicht 2017, 2018, meine erste Session irgendwie mal gemacht. Und dann hieß es, du, bei der WM, der Elmar kann da auch 1, 2 Tage nicht, könntest du bei der WM dir vorstellen, mal einen Tag zu machen? Ja, dann habe ich noch einen Tag da bei der WM auch mal gehabt. Und nach der WM 18, als der Cross-Weltmeister wurde, hat der Elmar ja Sport1 verlassen. Und dann hat Elmar, glaube ich, zum Michael Lankau, das ist der Sportchef von Sport1, auch gesagt, du, lass es doch ein Basti machen. Und dann haben sie mich gefragt, hättest du Interesse, die Darts bei uns zu übernehmen? Und dann war ich da eh schon so angefixt die ganze Zeit auf Darts, dass ich sofort gesagt habe, ja, was Geileres gibt's ja nicht, klar mache ich das.
Wie sieht das so die Vorbereitung aus? Die Vorbereitung auf so eine Dart-WM jetzt hat, wie sieht die aus bei dir? Sie steht ja auch vor der Tür. Die
steht leider sehr schwer vor der Tür und klopft schon heftig an. Ja, ich habe aber die Woche noch echt schwer, bin mit Eishockey beschäftigt, mit 3 Spielen noch diese Woche und kann eigentlich erst am Wochenende so richtig dann mal, ne, am Wochenende habe ich Fußball, habe ich auch noch am Samstag. Also kann ich eigentlich erst am Montag anfangen, aber mein Grundgerüst steht. Du hast nur dieses Jahr 128 statt 96 Spieler. Das heißt, da werden noch ein paar Spieler mehr dazukommen, die du vorbereiten musst. Und ich will schon über jeden Spieler irgendwas haben und irgendwas wissen. Und da sind natürlich auch ein paar Exoten dabei, die noch nie dabei waren. Deswegen muss man da schon schwer einsteigen, aber ab nächsten Montag gibt's für mich nichts anderes mehr als Darts. Für die nächsten 3,5, 4 Wochen.
Das ist heftig dann. Und dann bist du aber auch wieder vor Ort dieses Jahr oder macht ihr aus dem Studio raus?
Ja, aber nee, wir sind aus dem Studio, der Robby und ich. Also alle anderen sind vor Ort. Moderation, Experte etc. pp. Nur Robby und ich bleiben in München und fliegen dann aber zum Viertelfinale rüber. Also wir fliegen am 31.12. in Ellipelli.
Geil, ja, okay, ist auch geil. Schön Silvester in England, im Ellipelli quasi.
Letzter Flug, 8 Uhr abends, ankommen, London, Ortszeit 9, dann irgendwie halt eine Stunde durch die Stadt, wie man da halt unterwegs ist in London. Ja, dann noch schnell ein Gläschen um 12, dann gehen aber echt alle ins Bett, weil ich glaube, wir haben am 1.1. fangen wir um 9 in der Früh an, im Ellipelli zu arbeiten.
Oha.
Wie lang geht das, so ein Arbeitstag bei dir? Wobei, zur Dart-WM sind ja auch viele
Spiele. Zur Dart-WM?
Ja.
Von 9 in der Früh bis 1 Uhr nachts.
Boah, ist ja auch brutal. Also da hast du ja.
Wir gehen um zwölf auf Sendung, spätestens um 12:30. Vorher musst du auch noch, vor allem in der ersten Woche, ja dann immer vorbereiten. Das schaffst du auch nicht alles nachts. Das heißt, ich stehe in der Früh auf, mache meine Vorbereitung, fahre dann raus, mache da noch alles. Dann sind wir auf Sendung und dann zwischen den Sessions, Nachmittag und Abend, kommt immer darauf an, wie lange die Nachmittagssession dauert, hast du meistens auch nur 1,5, maximal 2 Stunden. Und dann geht's wieder los und in der Regel dauern die ersten Sessions, wobei jetzt natürlich viel schneller gespielt wird, schon so bis 12:30 immer. Und dann relaxst du noch kurz, dann fährst du wieder nach Hause und bist um 1:30, dann kannst du aber auch erst nicht mehr schlafen wegen Adrenalinpush und allem. Und dann stehst du in der Früh um 8 eigentlich wieder auf.
Ist ja auch heftig. Das machst du dann 3, 4 Wochen lang gefühlt so.
Vom 11.12. bis zum 3.1.
Wow. Siehst du, wie gut das dir geht, ne?
Ja, ah, ja, absolut. 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 Obwohl ich auch am 1.1. wieder in den Bus steig nach Iserlohn zum Beispiel.
Ja, ja, auch, ne?
Ja.
Ja, ich werde da Dart gucken, glaube ich. Ja. Also da, zur Weihnachtszeit ist für mich Dart, also bin ich auch, wir hatten es auch im Vorgespräch gerade, Tina und ich. Ich finde, am Anfang ist es noch ziemlich langweilig. Also die ersten paar Spiele, das ist halt wie wenn Bayern München gegen...
Ja, aber das finde ich gar nicht, weil du hast da so geile Typen halt dabei.
Das ist ja außer Frage, aber das Ergebnis ist halt meistens irgendwo...
Ja, du hast schon auch die eine oder andere Überraschung, aber mittlerweile musst du halt schon sagen, dass die Top 40 Spieler, die spielen schon in einer eigenen Range. Da ist es echt schwer für einen, der jetzt sich, was weiß ich, über den Haiti-Qualifier das Ding erspielt hat, da ein Spiel zu gewinnen, einen Satz oder sogar ein Leg zu gewinnen, ist echt schwer mittlerweile.
Ist Ellie Pelli steht dir auch, weil du gerade sagst, die Show steht dir auch für eine Fankultur, für viel bunte Klamotten, für Kostüme. Du bist ja auch
ein... Bitte frag nicht, wo das herkommt und seit wann es das gibt. Auch selbst Robbie Majanovic weiß das nicht.
Ich wollte fragen, wo es bei dir herkommt. Du bist ja auch Teil davon. Du bist ja auch bekannt für bunte Outfits und nimmst es auch gerne mal mit, zumindest mal die Weihnachtspullover. Gibt es da irgendwie was Wissenswertes dahinter, wo das herkam?
Das habe ich dann einfach mit angefangen, weil wir einfach Bock drauf hatten, da Robbie und ich auch. Und da Robbie vielleicht jetzt nicht so extrovertiert insgesamt ist und ich aber gesagt habe, hey komm, dann machen wir das Ding doch mit. Ich meine, du musst dich selber auch unterhalten dort für 20 Tage, was auch nicht so einfach ist. Also du musst ja auch immer in so einem Mut bleiben und so. Und irgendwie gehört das halt mittlerweile dazu, dass du da auch in dich dann sagst, hey komm, morgen dieses geile, kurzärmelige, hellblaue Weihnachtsshirt, habe ich Bock drauf und so. Und dann knallst dir das rein. Das ist natürlich auch von der Qualität her allerfeinst. Normal ziehst du es nach einer halben Stunde gleich wieder aus, weil du sonst nicht mehr aushältst in der Combox. Ich habe aber zum Glück mittlerweile auch jemanden gefunden, eine ganz nette Firma von dem ehemaligen Handballer, der hervorragende Klamotten macht. Und da bin ich sehr dankbar, dass der mich mit qualitativ hervorragenden Klamotten mittlerweile ausstattet, auch zu so einer Darts-WM.
Ja, die schlechte Qualität von Klamotten könnte auch die Antwort sein auf den nächsten Kommentar, den wir haben. Wir haben uns nämlich mit einer Kollegin, baldigen Wiederkollegin, Katharina Kleinfeld unterhalten. Und die hat uns auch was Kleines erzählt, aber vielleicht möchtest
du... Wo habt ihr die Nummer her? Hut ab.
Ja, du. Wir haben überall unsere Finger drin, Basti.
Ich kenne Katha schon ein paar Jahre und deswegen habe ich sie mal angerufen und sie war auch so nett und hat uns da was mitgegeben.
Hi zusammen. Natürlich gibt es da eine Geschichte, die mir sofort in den Kopf kommt, wenn ich an Basti Schwele denke. Ich glaube, da kannten wir uns noch gar nicht so lange. Und da war er dann der Meinung, er müsste bei den Sendungen, die mit die wichtigsten Sendungen sind bei Sport1, plötzlich nur noch in Jogginghose rumlaufen. Also er hat gedacht, er bringt da mal eine neue modische Note mit rein. Das Ganze hat natürlich eine Geschichte, aber ich glaube, die kann Basti vielleicht selbst erzählen. Liebe Grüße an alle.
Ja. Ja, auch das ist Kult bei uns. Das ist so ein internes Ding, aber alle, die bei Darts arbeiten dort, und das sind, pass auf, pro Session, alle Leute in der SAW, LDS, Tontechniker, EVS, Grafiker, der Robby und ich und noch zwei Leute, die fürs Technische zuständig sind. Und das hat sogar unser Chef, der Michael Lankau, eingeführt, dass da Trainingshosenpflicht ist.
Ach, das hat der Chef eingeführt, dass die Jogginghose getragen werden muss.
Ja, ja, ich habe das schon immer gemacht, weil auch das, ich meine, du warst auch schon in unseren Comboxen, Tine. Ja. Das ist verdammt heiß da drin und du sitzt da halt 14 Stunden drin. Ja. Wenn du da in der Jeans oder in einer normalen Hose sitzt, ja, bequem ist das nicht.
Ja, das stimmt. Das ist schon auch ein Bequemlichkeitsding. Und die Jogginghose kannst du auch mal hochkrempeln, da hast du wie so eine kurze Hose an. Also
genau, den kannst du auch mal ausziehen, wenn den Joker, weißt du, wenn es zu heiß wird. Du, dann bist du einfach bequem und
sieht
unterwegs.
Ja, das
ist in allen Lebenslagen gut.
Ja, sieht ja keiner. So eine Jogginghose ist einfach universell brauchbar.
Wir haben ja von der Kamera auch immer nur die amerikanische. Das heißt, man sieht uns nur oben und was du unten anhast oder nicht anhast, ist dann auch egal.
Kann man auch mal lüften unten rum zum Homeoffice-Outfit.
Auch mal komplett Lüftung schalten, ja.
Es ist wie so ein Homeoffice-Outfit. Die meisten haben jetzt auch oben dann ein Hemd und dann vielleicht im
Sommer
die kurze Hose. Ne?
Ja, ja.
Genau.
Ich habe auch schon im Studio gesessen.
Ich habe auch Hausschuhe an in der Combox.
Ja, verständlich. Ich habe auch schon im Studio gesessen mit kurzer Hose unten rum, weil es einfach 35 Grad gefühlt hatte.
Ja.
Aber das
ich glaube, die Kata spielt natürlich darauf an, dass wir auch eine Studiosendung haben zur Premier League, dann ab Februar auch wieder. Und da haben wir eine echte Studiosendung und danach geht's erst ins Darts rein. Aber selbst da habe ich ja den Jogger dann irgendwann durchgezogen. Das habe ich mittlerweile aber aufgehört, weil ich mir auch dachte, die Katha stylt sich da immer auf und alles, da kannst du jetzt nicht so absacken dagegen.
Ja, naja, man muss ja schon auch ein bisschen mithalten können. Ne? Aber ich finde die Jogginghose, je nachdem, was es für eine Jogginghose ist, ist durchaus auch, kann man überall anziehen.
Karl Lagerfeld hat doch mal dazu gesagt, wer in Jogginghose das Haus oder Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Ja, dann haben das ist ja auch okay, wenn du irgendwo normal hingehst, aber ich glaube, da zu dem Job, wo du echt in deiner eigenen Soße sitzt, 14 Stunden, ist das absolut okay.
Und dann auch der Polyester-Pullover.
Ja, klar. Ja, genau.
Was war denn der verrückteste Moment für dich bei einer Live-Übertragung? Egal jetzt ob Eishockey oder Darts oder Fußball oder was auch immer du gemacht hast, der verrückteste Moment.
Boah, da gibt's viele. Da gibt's viele. Einer der krassesten war sicher bei der WM 2017, bei der Heim-WM in Deutschland, das Tor von Schützi gegen Lettland im Entscheidungsspiel, ob wir ins Viertelfinale kommen oder nicht, als der Schützi, was weiß ich, was waren das, 43 Sekunden oder 32 Sekunden vor Schluss den Ausgleich macht. Und danach dieses Penaltyschießen unter Tiffy, damals mit gefühlt 15,5 Jahren als jüngster Spieler, da noch diesen entscheidenden Penalty versenkt und so. Da hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Also da war ich komplett fertig. Da liefen mir nur noch die Tränen runter. Da habe ich eine Stunde nach Spielende saß ich noch in der Köln Arena damals oder in der Lanxess Arena. Da war alles leer und ich saß immer noch auf meinem Platz. Ich konnte mich da nicht bewegen. Mir liefen da die Tränen. Ich war wirklich Nervenzusammenbruch, komplett. Und bin dann irgendwann, habe ich es geschafft und bin rübergegangen Richtung Studio, da war der Sash, der Wandermann, und der saß auch noch da. Und zwar genauso, auch mit komplettem Nervenzusammenbruch. Der war auch komplett fertig nervlich. Dann sind wir mit dem Fahrrad nach Hause ins Hotel gefahren, wir zwei.
Und hab dann seid beide getrennt ins Bett natürlich, ohne nochmal eine Nachbesprechung zu machen. Und
genau.
Ja, und habt euren Nervenzusammenbruch überstanden und dann am nächsten Tag ging es wieder weiter.
Den weggeschlafen, den Nervenzusammenbruch. Wie man es halt macht bei einer WM.
Genau, genau.
Jetzt ist ja heute alles ziemlich Social-Media-lastig. Hast du auch mit negativen Beispielen zu kämpfen, so Anfeindungen? Fußball hört man es ganz oft, dass wenn ein Kommentator nur ein Stück weit mal Partei bezieht, irgendwie gleich angefeindet wird und, keine Ahnung, du Bayern-Sau oder was auch immer, hast du damit zu tun?
Das hast du immer, das gehört auch dazu, das muss man aushalten oder man hält es nicht aus, dann meldet man sich Social-Media-mäßig einfach ab. Leider gehört das mittlerweile dazu, ja, ich muss aber echt sagen, die Leute beim Darts und beim Eishockey, das ist absolut mega. Da gibt es, wenn dann, sehr fundierte Kritik, die auch absolut okay ist, da wirst du aber nicht aufs Übelste beschimpft. Ich mache ein bisschen Fußball auch, da ist es bei gewissen Clubs tatsächlich anders. Also da sind Morddrohungen dabei, da ist das volle Programm dabei. Das ist schon ein Unterschied zwischen Fußball und den anderen Sportarten und der Unterschied ist eklatant.
Ja gut, aber da hast du ja natürlich auch im Fußball, du machst ja die dritte Liga, da hast du ja auch extrem viele so Traditionsvereine. Ich glaube schon, dass der Fan da auch nochmal ganz anders drauf ist als jetzt in der ersten Liga im Eishockey.
Ist es explizit, ist da ein Club, der mittlerweile nicht mehr in der dritten Liga spielt, da sind die Fans schon echt, echt richtig krass. Also da hieß es, komm in unsere Stadt und wir schlagen dir den Schädel ein und so Sachen.
Das ach, so gleich, ja. Wow.
Aber wieso? Ja. Was war dann am Kommentar irgendwas? Hast du dich geäußert, dass irgendwas nicht gepasst hat oder was ist da der Grund?
Das Spiel stand 0-0 zur Halbzeit und anscheinend habe ich zu viel über den Gegner gesprochen, der vielleicht die besseren Torchancen hatte oder so. Da braucht es auch nicht so viel, glaube ich.
So schlimm
vielleicht. Das ist so. Ja, aber muss ich echt sagen, im Eishockey ist das super, im Darts auch. Also das ist, mit den Leuten da zu arbeiten, da macht Social Media dann auch echt Spaß. Das sind tolle Fans, die diese beiden Sportarten auf jeden Fall begleiten.
Ich bekomme Eishockey jetzt gerade so neu mit. Ich bin ja quasi so ein Neufan, bin jetzt immer mal wieder auch beim Tine in der Arena und so weiter. Aber das stimmt, ich komme ja eigentlich auch aus dem Fußball, gehe seit über 30 Jahren ins Stadion und ich merke den Unterschied mittlerweile gerade auch. Also es ist so, das Eishockey ist irgendwie anders. Wenn du da irgendwie Kommentare auch mal anguckst, ihr habt verloren, ja, und es ist eigentlich immer sehr positiv. Also es wird immer eher positiv als draufgehauen im Fußball. Hast du immer.
Naja, du kannst ja draufhauen, aber das geht ja immer darum, ob's dann persönlich wird oder nur noch heißt, halt einfach dein Maul oder sowas. Das gibt's natürlich auch, das hast du immer wieder drin. Aber ich meine, da gibt's auch eine gute Funktion, die nennt sich Blockieren und Löschen. Von daher kann man dem auch gut entweichen, weil ich habe da auch keinen Bock auf so viel Negativität. Ich mache auch den den Beruf, um selber Spaß zu haben und anderen, um anderen Spaß zu machen oder Spaß dadurch zu geben und Entertainment. Und deswegen ist meine Grundeinstellung ja zu den Sportarten grundsätzlich auch sehr positiv und ich möchte auch auf Negativität habe ich halt keinen Bock und dann wird es halt auch gelöscht. Ist halt so.
Konsequent?
Ja, absolut. Deswegen musstest du uns ja auch freigeben, damit wir dich verlinken können.
Ja, ja, siehst du.
Wir waren schon auf der Blockliste.
Ja, ich bin vorne weg. Ja, ich bin da sehr vorsichtig.
Schon mal pro forma, nee, die nicht.
Mit Typen, die sich Tough Guys nennen, habe ich gleich Angst.
Oder? Ja, ja.
Zum Schluss für mich noch, weil ich mich ja schon wieder auf die Dart-WM auch freue. Jetzt steht die Dart-WM vor der Tür. Wenn du dir ein Traumfinale bei der Dart-WM wünschen und malen dürftest, wie sieht das aus?
Ich kann dir den Turnierbaum jetzt nicht sagen. Ich weiß, dass die 1 gegen die 2 wäre Luke Humphries gegen Luke Littler, was relativ von der Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich gar nicht so unüblich sein könnte, so wie die beiden spielen, weil die auf einer eigenen Liga spielen. Ich persönlich würde Gary Anderson nochmal brutal gerne in einem WM-Finale sehen. Das wäre für mich ein absolutes Highlight. Gegen wen ist dann eigentlich egal. Ich glaube, um einen Luke wird kein Weg rumführen.
Steile These. Finde ich gut.
Ich stimme da jetzt einfach mal zu.
Du hast doch keinen blassen Schimmer.
Nee, eben.
Er hat vorhin noch gegoogelt auch.
Ich kenne den Michael van Gerwen und den kenne ich aber auch nur, weil der einfach so ein einprägsames Gesicht hat.
Kaum.
Und dass man den einfach nicht vergessen kann.
Und wen hast du jetzt noch gelernt, Freund?
Spitzname? Gary Anderson ist noch wichtig. Google den mal.
Ja, den.
Ist ein geiler Typ.
Den. Dann von Barnefeld, den kenne ich noch, aber wegen der Barney Army. Ne?
Ja. Und wen hast du vorhin noch?
Pistol Pete.
Pikachu.
Ach so, Pikachu. Ja, Pikachu.
Er ist doch von Lucky Luke, oder was?
Ja, gut.
Ist aber ein guter Nickname eigentlich für einen Dartspieler.
Ja, ich dachte jetzt auch, den wird es geben irgendwie. Peter Wright, Pistol Pete oder sowas.
Fast.
Nee, der ist Snake.
Ich schlag's ihm vor.
Nein, Pikachu hat er vorhin noch gelernt.
Ja, Pikachu habe ich gelernt vorhin, okay. Den Deutschen. Aber ist von den Deutschen einer dabei, wo du sagst, ey, der könnte da eine Rolle spielen?
Ja, der Schindy ist ziemlich gut. Martin Schindler, Deutschlands Nummer 1. Der ist mittlerweile 13. in der Weltrangliste, in der Order of Merit. Und der sollte eigentlich einen ganz guten Part da mitspielen.
Wow, cool. Siehst mal.
Das Hausaufgaben, kann sie googeln. Und wir gucken auf jeden Fall mal Dart-WM.
Ja, wir gucken das zusammen, machen wir.
Das machen wir mal. Das ist dann wieder Tough Guys unterwegs.
Ja, genau.
Basti, ich darf im Namen von uns zwei vielen Dank sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Wir haben, glaube ich, viel erfahren. Ich hoffe, du kommst vielleicht irgendwann mal wieder. Mal gucken oder vielleicht ihr mal auch zusammen, vielleicht können wir euch mal besuchen. Vielleicht besuche ich euch mal, wenn ihr irgendwo zusammen wieder kommentiert.
Ja, das kannst du machen.
Ja, also ich hoffe natürlich, dass ich wie jedes Jahr nicht allzu viele Spiele kommentiere, weil ich selber noch spiele. Aber wenn wir dann
das
mal
was muss machen, er immer sagen pro forma.
Ja, genau. Weil sonst denken immer alle, der hat keinen Bock mehr auf Playoffs spielen.
Das hatten wir ja auch vor ein paar Wochen, ne? Wo es hieß, du gehst zum Kommentieren, aber das heißt ja eigentlich scheiße, weil dann bist du ja nicht mehr in den Playoffs dabei.
Ja. Naja, gut, nee, aber Nationalmannschaft hat der Tine ja zwar noch nicht ganz abgeschlossen, weil wir echt Verteidigernot kriegen in den nächsten Jahren, aber ich glaube, das muss man schon realistisch sehen, Tine.
Ja, also da.
Nein, bei der Nationalmannschaft, das kann er schon machen, das ist schon okay.
Da habe ich abgeschlossen auch, also eigentlich, ne? Ja. Also ich bin zwar nie offiziell zurückgetreten, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten, aber ich glaube.
Ja, aber so gehört sich das aber auch, Tine. Das habe ich ja auch schon gesagt. Ja. Man tritt nicht aus der Nationalmannschaft.
Nein, man ist entweder nicht dabei oder halt nicht mehr dabei, aber man tritt nicht zurück.
Genau.
Fertig.
Genau.
Macht man nicht.
Das ist der Respekt vor der Nationalmannschaft, finde ich.
Genau.
Ja, klar, wenn die anrufen, musst du hin.
Richtig. Wenn der Harry meine Nummer wieder mal gefunden hat dann und mich anruft, dann bin ich bereit.
Ich habe jetzt aber auch gelernt, zum Fernsehen kommt man, wenn man einfach selber mal Eigeninitiative zeigt. Vielleicht klappt das ja mit der Nationalmannschaft auch so. Dann ruf ihn nochmal an.
Boah, ich glaube, das kommt nicht so gut, wenn ich einen Harry anrufe und sage, du Harry, wie sieht's denn aus, Olympia?
Ich hätte Zeit.
Ich habe Zeit übrigens. Ich habe keine Zeit, weil da mein Kind geboren wird, also das fällt schon wieder aus.
Na also.
Ja.
Basti, vielen Dank. Schöne Zeit mit der Dart-WM. Bei der nächsten Eishockeyspiel und dann natürlich auch am Silvester in London.
Jawohl. Danke, Basti.
Danke euch.
Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Ciao.